HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Sie ist eine der Leading Ladies im Jazz. Auf Deutsch klingt es ja gar nicht so gut, das mit der führenden Frau. Aber man muss das leider immer noch betonen, weil es immer noch viel zu wenig Frauen gibt im Jazz, die auch international einen Namen haben. Jetzt kommt die Pianistin Julia Hülsmann nach Frankfurt zum 47. Deutschen Jazz Festival Frankfurt mit ihrem Trio, einem Gitarristen und einem Sänger und einem Programm voller Beatles-Songs. Heute ist sie hier im Doppelkopf in HR2 Kultur und ich freue mich sehr auf ein Gespräch voller Musik. Hallo Julia Hülsmann.
Hallo, ich freue mich auch.
Man kann ja auch irgendwie sagen, Sie kommen zurück nach Frankfurt. Sie haben ja mal studiert, sind dann aber ganz schnell nach Berlin.
Ja, das stimmt. Ich war in der Frankfurter Musikwerkstatt. Das war so eine Art Einstieg eigentlich, ein sehr guter Einstieg. Ich hatte tolle Lehrer da.
Aber geblieben sind Sie nicht?
Nee, geblieben bin ich nicht. Das war auch so eine Art, naja, Fernstudium ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich bin alle 2 Wochen für 2, 3 Tage da gewesen. Also ich habe nicht wirklich in Frankfurt gelebt, muss man mal ehrlich sagen.
Sie sind heute eine der führenden Jazzfrauen in Deutschland und auch international. Ist das denn ein normaler Weg? Sie haben mal was Anständiges gelernt, nämlich Musikpädagogin, dann Jazzpiano studiert, im Bundesjazzorchester unter Peter Herbolzheimer gespielt, seit 20 Jahren ein eigenes Trio, in dem der Mann am Bass steht, erst Standards gespielt, dann fast nur noch eigenes oder wenn anderes, wie vor einiger Zeit mit Songs von Kurt Weill mit eigenem Sound und dann immer wieder auch mal in anderen Bands. Sie sind eine engagierte Kämpferin, vor allem für die Frauen im Jazz. Und jetzt kommen Sie zurück nach Frankfurt zum Deutschen Jazzfestival. Das älteste kontinuierlich stattfindende Jazzfestival der Welt. Habe ich das jetzt ungefähr so richtig aufgezählt? Oder fehlt da ganz viel?
Nee, das klingt gut. Wobei der Fokus auf dem Frausein gar nicht so da war am Anfang.
Was heißt das?
Naja, das ist mir, also mag jetzt komisch klingen, aber das ist mir gar nicht weiter aufgefallen. Das war halt so. Ich habe das gemacht und dann waren halt meine Kollegen Männer. Aber das ist mir gar nicht, also tatsächlich gar nicht weiter aufgefallen. Das kam erst während des Studiums in Berlin, als ich das so gemerkt habe, als ich da gemerkt habe, im Moment, da ist irgendwas komisch.
Sie sind einsam, alleine, oder?
Das hat mich auch komischerweise gar nicht so sehr gestört. Ich habe früher auch immer eher mit den Jungs Fußball gespielt als mit den Mädchen, also in der Schule, so in den Ecken gesessen und gequatscht. Also das, von daher war das für mich irgendwie normal. Ich habe es gemerkt an einer Situation, bei einer Session. Und nach einem Solo von mir gab es dann einen besonders lauten Applaus. Und dann habe ich festgestellt, dass ich jetzt gar nicht genau weiß, ob das daran liegt, dass die das Solo so toll fanden oder dass ich eine Frau bin und das halt auch irgendwie bemerken wollten mit dem Applaus. Und das fand ich schwer. Ich konnte das nicht mehr neutral einschätzen.
War Ihnen das dann unangenehm?
Durchaus, ja. Es war mir total unangenehm. Also ich habe mich richtig verunsichert gefühlt. Und da hat das Thema angefangen, in mir zu arbeiten.
Wie hat das Thema denn Sie dann bearbeitet?
Ganz konkret habe ich eine Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben, was eigentlich im Nachhinein, das ist lustig, weil es, also mich hat das viele Jahre gestört, dass dann, dass ich immer danach gefragt wurde, inzwischen nicht mehr. Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben und wollte zu einem bestimmten Ergebnis kommen, nämlich, dass es egal ist, dass man das quasi ignorieren muss. Und habe das auch bei vielen Kolleginnen, die ich mir dann so näher angeschaut habe, also biografisch oder auch in Interviews, bestätigt gefunden. Muss aber im Nachhinein sagen, dass ich eigentlich das jetzt gar nicht mehr so finde.
Dass es egal ist oder dass man es egal finden muss? Oder?
Ja, natürlich muss man es irgendwie egal finden, weil es kommt auf die Musik an und auf die Qualität an. Aber ich habe gemerkt, dass alleine mit Qualität, dass man da auch nicht unbedingt immer weiterkommt. Und dass wie man auch von Kollegen angeschaut wird, da schwingt immer was mit. Das ist jetzt nicht gar nicht so negativ gemeint, wie es klingt. Aber es ist einfach noch so unnormal, dass Frauen dabei sind, dass man immer so eine spezielle Stellung hat. Und die ist doof.
Aber Sie sind beim Deutschen Jazzfestival Frankfurt und da sind Sie doch immer noch was Exotisches. Denn so viele Frauen sind da auch in den letzten Jahren nicht hingekommen. Aber wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik, damit die Hörerinnen und Hörer, die Sie nicht kennen, mal überhaupt wissen, worüber wir reden. The End of a Summer von Julia Hülsmann und ihrem Trio. Sie haben das selber ausgesucht, denn unsere Gäste suchen sich die Musik ja selber aus, die wir dann spielen. Was ist an diesem Stück für Sie? Ich stelle mir das schwierig vor, eigene Musik auszusuchen, aber dann so erwähnenswert.
Ja, das ist tatsächlich schwierig, es auszusuchen. das Stück macht mich doch schon ziemlich aus. Also das hat wahnsinnig viel Platz. Ich habe es sehr schnell geschrieben, was relativ ungewöhnlich ist. Eigentlich bastle ich schon an den Sachen relativ lange. Und bei dem Stück war es so, dass es ganz schnell fertig war. Und ich kann da immer noch hinterstehen, hinter dem Stück. Deswegen habe ich das ausgesucht.
Ist schon ein bisschen älter.
Ja, es ist nicht ganz wahnsinnig alt, aber schon, ja, ja.
Ihre Karriere ist ja auch schon ein bisschen länger.
Ja.
Pianistin Julia Hülsmann ist Gast im Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Sie kommt mit ihrem Trio, einem Gitarristen und Sänger Theo Bleckmann zum 47. Deutschen Jazzfestival Frankfurt mit einem Programm voller Beatles. Und jetzt ist sie im Doppelkopf. Mein Name ist Daniela Baumeister. Sie haben mit 10 angefangen, Klavier zu spielen und gehört haben Sie damals vermutlich Pop, auch Beatles?
Ja, ja, durchaus. Meine Eltern haben waren Beatles-Fans. Und deswegen ist das bei uns gelaufen. Ich habe das jetzt nicht so bewusst wahrgenommen, das kam ein bisschen später erst, aber ja.
Und ist es dann geblieben oder hat der Jazz die Popmusik irgendwann verdrängt?
Naja, der Jazz hat schon einen größeren Stellenwert eingenommen, aber Pop ist auf jeden Fall geblieben, ganz klar. Genauso wie Klassik auch irgendwie geblieben ist. Also alles, man ist ja immer so ein Produkt von ganz vielen verschiedenen Einflüssen und die gehen dann eigentlich auch nicht weg.
Schubladen gibt's nicht im musikalischen Leben von Julia Hülsmann. Die Beatles sind ja unbestritten genial, aber was haben die mit Jazz zu tun? Was haben Sie auf einem Jazzfestival verloren? Das fängt ja auch an, das Festival, mit einem Programm von Django Bates, dem britischen Multiinstrumentalisten, und seiner Version von Sgt. Pepper. Und zwei Tage später kommen Sie mit Ihrer Version von Ihnen ausgewählten Beatles-Songs.
Ja, also ich finde es sehr spannend, was Django Bates damit machen wird. Das ist für mich auch so ein Meister der Dekonstruktion. Und ich habe da wahrscheinlich letzten Endes eine andere, aber irgendwie auch ähnliche Herangehensweise, nämlich die, dass ich schon auch gerne mal sehr viel verändere. Beatles-Songs, also ich finde es durchaus ein schweres Thema und ich muss da schon auch echt suchen nach Sachen, weil ich finde, es macht keinen Sinn, etwas neu zu machen oder etwas nochmal zu spielen, wenn man nicht irgendwas Neues reinbringt. Das heißt, ich muss mich da schon irgendwie selber reinbringen oder den Jazz, also eine andere harmonische Sprache vielleicht, eine andere improvisatorische Sprache. Und das versuche ich.
Beatles sind ja so oft gecovert worden. Ist die Fallhöhe jetzt sehr hoch, wenn man sich da auch nochmal dran macht?
Ganz bestimmt. Ja, ich habe da auch wirklich Respekt vor und spiele meine Version, die ich jetzt habe. Also nicht nur ich mache Arrangements, sondern meine Kollegen auch. Jeder hat sozusagen einen Auftrag. Und ich spiele das dann schon vor in den ersten Phasen, um mal so Reaktionen zu bekommen.
Haben Sie schon welche gekriegt?
Ja, habe ich. Ich habe eine Version, also eins der großen Stücke, die ich versuche zu arrangieren, ist Yesterday. Das ist natürlich ein Stück, da ist die Fallhöhe besonders hoch. Und da habe ich jetzt was gefunden, wo ich denke, das könnte funktionieren, und habe es Theo geschickt und er meinte sofort, jo, das machen wir nur in einer anderen Tonart, bitte.
Warum das? Damit er besser singen kann? Oder?
Ja, ne, man muss dann schauen, also ich habe auch dann gedacht, also Theo hat einen sehr großen Tonumfang, aber die Beatles, als die Yesterday aufgenommen haben, waren dann doch noch ein bisschen jünger und da sind die Stimmen etwas höher. Das ist ganz praktisch, es ist einfach, ich muss es ein bisschen tiefer machen alles.
Gitarrist Ben Monde hat mit Sänger Theo Bleckmann schon mal einen Beatles-Song aufgenommen und so klang das Norwegian Wood. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me a room, isn't it good, Norwegian Wood.
She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed.
Norwegian Wood von den Beatles klingt mal ganz anders mit dem Gitarristen Ben Mondor und Sänger Theo Blackmann. Die sind beide Teil eines Projekts der Berliner Pianistin Julia Hülsmann, die zum 47. Deutschen Jazz Festival Frankfurt kommt, eben auch mit Beatles-Songs. Und wir haben eben über Yesterday gesprochen. Wird das auch ein bisschen schräger, also so wie Norwegian Wood eben auch sehr schräg klang?
Ich finde das ganz schwer zu entscheiden, für meine Ohren, was schräg als schräg wahrgenommen wird und was nicht. Ich glaube, es wird auf jeden Fall anders, aber es kann natürlich schon ungewohnt sein. Aber ich glaube, die Fassung ist jetzt nicht ganz so schräg.
Sie gelten ja auch als die Lyrikerin des deutschen Jazz. Heißt das denn auch, dass es dann doch auch immer ein bisschen harmonisch sein muss? Anders, aber harmonisch?
Ja, schon. Das heißt es schon. Also da zieht es mich immer wieder hin. Und ich kann da auch nicht auf Knopfdruck so anders modern sein, sagen wir mal so. Ja, manchmal ist das ja so, dass man kann sich ja selber auch nicht entkommen, muss man vielleicht auch nicht. Und mich zieht es schon zu Harmonien hin, zu bestimmten vielleicht, ja.
Ich würde sagen, da passen Sie sehr gut zu den Beatles, die ja als die absoluten Pop-Poeten gelten. Also eine neue Schnittmenge, die da entsteht, kann ich mir gut vorstellen.
Das ist gut, das freut mich.
Was ist Ihre Faszination mit Lennon McCartney? Oder war das einfach ein Auftrag und Sie haben gesagt, ach, probiere ich mal. Wer hat die Idee gehabt?
Na, die Anfrage kam tatsächlich ganz konkret. Also es war in Anführungsstrichen ein Auftrag, aber den kann man ja auch ablehnen. Aber ich habe das sofort gut gefunden, weil ich wirklich, ich finde, das sind einfach geniale Songs, die geschrieben haben. Und auch heute noch geniale Songs. Ich habe jetzt im Zuge dessen natürlich ganz viele Stücke durchgespielt und dadurch mir durchgehört und muss immer wieder feststellen, dass das wahnsinnig reich ist. Also da ist ganz viel drin, da sind unheimlich viele Harmonien auch drin, viele Wechsel. Es gibt auch Stücke mit drei Akkorden, aber gar nicht mal so oft. Also das ist teilweise wirklich richtig raffiniert geschrieben.
Von der Idee bis zum Produkt, würden Sie jetzt schon sagen, ist eine gute Idee gewesen oder haben Sie sehr gekämpft?
Ach, wenn man sehr kämpft, heißt es ja nicht, dass es eine schlechte Idee ist. Also ich finde, das Kämpfen gehört dazu. Ich sage immer zu meinen Studenten, wenn es um Komposition geht, dass Randy Newman mal gesagt hat, komponieren ist im besten Falle schwierig. Und das finde ich ein schönes Zitat, weil das sage ich mir immer wieder selber. Oder wenn ich fluchend in der Küche stehe, weil ich nicht weiterkomme, sagt es mein Mann zu mir. Man muss schon auch suchen. Man findet, dass man direkt findet, ist sehr, sehr selten. Und deswegen darf der Prozess auch schwierig sein und dann freut man sich umso mehr, wenn man was gefunden hat.
Und komponieren ist aber bei Ihnen ganz wichtig und unbedingter Bestandteil dessen, was Sie machen.
Absolut, ja. Das ist das, was ich am liebsten mache. Da bin ich am glücklichsten zusammen mit auf der Bühne stehen, sitzen und spielen. Das gehört dann schon dazu, die Sachen eben auch zu präsentieren, natürlich.
Sind Sie denn jetzt schon ein bisschen aufgeregt? Sie haben mal von sich selber gesagt, Sie seien auch ab und zu so ein Schisshase.
Absolut, ja, bin ich. Bin ich immer, also ganz, ganz klar, bin immer aufgeregt und das ist aber ja auch so eine schöne Aufregung. Ne? Das ist so eine angenehme. Die braucht man auch, finde ich. Das ist dann, kommt das Adrenalin und dann geht das auch alles besser.
Sie haben Musik auch mitgebracht mit Sänger Theo Blackmann vom letzten Album. Was ist das genau?
Das ist ein Gedicht von Walt Whitman, A Noiseless Patient Spider, was ich vertont habe. Und die Verbindung ist auf der Platte, wo es um Kurt Weill geht eigentlich. Und die Verbindung ist die, dass Kurt Weill auch Walt Whitman vertont hat seinerzeit. Und ich durfte diese Arrangements von ihm, also die Kompositionen von Weill zu Whitman-Gedichten nicht umarrangieren. Hat die Weill Foundation mir sozusagen verboten, wo ich jetzt im Nachhinein sehr froh drüber bin. Deswegen durfte ich dann was Neues schreiben.
Spannende Geschichte. A Clear Midnight heißt das Album. A Noiseless Patient Spider mit Sänger Theo Blackmann hier im Doppelkopf in H2 Kultur.
Lonely. Kunst forth filament, 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 filament out of itself, ever unreeling them, ever tirelessly speeding them, ever unreeling them, ever tirelessly speeding them.
Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Pianistin Julia Hülsmann und Daniela Baumeister. Sie machen ja 20 Jahre Musik in Ihrem eigenen Trio. Wie ist das eigentlich, wenn der eigene Mann am Bass steht und die Frau der Boss der Band ist? Funktioniert das?
Ja, das funktioniert. Also wir haben, bevor wir ein Paar wurden, schon in Bands zusammen gespielt. Ich glaube, das ist ein Vorteil. Wir wussten schon, wie das ist, zusammen musikalisch zu arbeiten. Und dann kam die andere Ebene dazu. Ich sage zwischendurch auch immer, ich glaube, dass wir noch zusammen sind, liegt auch daran, dass wir zusammen Musik machen und diese Erlebnisse haben, weil man ja gerne mal als Paar, wenn man dann ein Kind hat und also Familie und den täglichen Stress, dann hat man diese Zweisamkeit nicht mehr. Und die haben wir dann in solchen Momenten auf der Bühne. Das ist dann eine andere Art von Austausch, aber auch ein ziemlich intensiver. Und ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Aber natürlich ist es auch manchmal Stress.
Wird auch oft diskutiert wahrscheinlich.
Ja, absolut. Ja,
und gekämpft um bestimmte Arrangements oder Töne oder.
Ja, ja. Also gerade Marc, mein Mann, also Heinrich Köberling, der Schlagzeuger, ist natürlich auch immer, hat auch immer Ideen. Also alle schreiben, das finde ich auch immer wichtig. Alle sind auch Komponisten und können sich auch sehr gut einbringen. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, so funktioniert das Trio, dass alle sich einbringen und ihre musikalischen Ideen und mit reinbringen. Das heißt, es funktioniert eigentlich so, dass man was sagen darf, sagen muss. Und mein Mann ist da sehr explizit zwischendurch und da muss ich dann schon auch mal sagen so, nö, so will ich es jetzt aber nicht. Aber sehr häufig hat er auch einfach mal richtig gute Ideen.
Das war, glaube ich, jetzt eine schöne Liebeserklärung.
Sehr gut.
Sie machen ja immer gerne auch mal was mit anderen, mit Sängern und Sängerinnen, vor allem mit Rebecca Backen haben Sie eine CD gemacht, mit Anna Lovanak, mit Roger Cicero, mit Theo Bleckmann eben schon erwähnt. Was reizt Sie denn an Stimmen? Was wollen Sie hören? Wo passen Sie auf und sagen, oh ja, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren.
Ich brauche so eine bestimmte Intensität, glaube ich. Also es ist nicht für mich selber auch nicht immer ganz klar, warum ich auf bestimmte Stimmen anspreche und auf andere nicht. Aber ich habe da tatsächlich einen ziemlich expliziten Geschmack. Also ich höre da sehr viel, wenn ich jemanden Neuen suche. Die Intensität muss da sein und aber auch also das Variable in der Stimme und das ist dann so eine Ausdruckskraft. Ja, und das andere, also es ist auch sehr viel Intuition. Ich weiß es dann auch nicht immer genau. Ich kann es nicht immer genau erklären.
Und Sie haben ja eben schon gesagt, ein Gedicht von Walt Whitman vertont. Mhm. Sie haben Texte von E. Cummings, von Emily Dickinson vertont. Mhm. Das ist jetzt auch nicht gerade State of the Art und das, was man so normalerweise liest, sondern da muss man ja auch irgendwie mal drüber stolpern, oder?
Ja, stimmt. Also eigentlich aus der Not geboren, weil ich selber keine Texte schreiben kann, habe ich mir Texte gesucht. Und das ist, ja, ich habe wahnsinnig viel Gedichte gelesen und habe wirklich intensiv geguckt, was mich anspricht. Da hat es dann funktioniert. Also das ist auch schon immer so ein langer Prozess, dann was zu finden, wo ich drauf anspreche.
Ist das dann so ein Moment, wo Sie genau wissen, das ist es jetzt? Also Sie lesen Gedichte und dann kommt eins und Sie sagen, oh ja, das spricht mich jetzt an, das ist jetzt in meiner Seele, in meinem Bauch.
Ja, eigentlich ist es ganz genau so. Es gibt so ein paar ganz pragmatische Geschichten, wie es darf nicht wahnsinnig lang sein. Das ist schon, also wenn das so ein Gedicht über zwei Seiten ist, dann blätter ich um. Und es muss für mich auch irgendeine Art von rhythmischer Sprache drin sein, wobei das auch sehr relativ ist. Also die meisten Sachen kann man auch dann so anpassen, dass es funktioniert. Aber eigentlich, manchmal ist es so, ich lese was durch und kann jetzt nicht behaupten, das verstanden zu haben, aber ich weiß schon, dass ich es mag.
Das heißt, dass das, was Sie musikalisch machen, beschäftigt Sie auch im Rest Ihres Alltags, im Rest Ihres Lebens? Also da kann man nicht einfach trennen, jetzt lese ich mal einen Krimi, jetzt lese ich mal Gedichte, oder trennen Sie das dann doch? Oder ist das doch alles eins?
Also die Gedichte lese ich tatsächlich, wenn ich was suche zum Vertonen. Das ist also, wenn man das Trennung nennen will, ja, dann ist es eine Trennung. Ich lese ganz normal Krimis und alles Mögliche quer durch die Bank. Ich habe jetzt nicht den Lyrikband am Bett liegen und also die 5 Lyrikbände und lese die zum Einschlafen. Das mache ich nicht, nee.
Ist auch irgendwie beruhigend.
Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie künstlerisch angekommen sind? Also musikalisch, aber auch vom Standing angekommen sind inzwischen? Nach 20 Jahren?
Ich hoffe sehr, auf einer Reise zu sein, die immer weitergeht. Aber ich habe schon im Moment und so gerade in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren so ein Gefühl von, da kommt ganz viel zurück. Und also das macht mich auch sehr froh. Und ich habe da schon eine Bestätigung von außen, die ich sehr schätze und die wirklich nicht selbstverständlich ist. So, und das ist sehr gut, ja.
Haben Sie denn auch das Gefühl, dass Sie im Jazz gut leben können? Das können ja nicht viele Musiker, dass Sie sagen, Sie können auch einfach gut davon leben und damit?
Ja, ich kann gut davon und damit leben. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich gerne unterrichte und viel. Das macht ja nicht jeder Musiker und das Jazzmusiker oder überhaupt Musiker. Das muss man ja eigentlich auch nicht. Das ist aber ohne nicht realistisch, leider.
Sind denn die Jobs zum Unterrichten da?
Ja, die sind da bedingt. Also es ist im Moment, habe ich eine ganz tolle Situation, da habe ich eine Gastprofessur in Berlin am Jazz-Institut für Komposition. Das ist gerade so mein Traumjob. Mhm. So, das mache ich wahnsinnig gerne, aber das ist für ein Jahr. Das ist zum Ausprobieren und irgendwann wird die Stelle ausgeschrieben und dann kann man sich bewerben. Und ich habe mich schon auf wahnsinnig viele Professuren beworben und nie eine bekommen. Es gibt sehr wenige Professoren und sehr viele tolle Kollegen, von daher ist das jetzt nicht weiter ungewöhnlich. Aber es ist hart in der Ecke, also die meisten Sachen sind frei. Man ist einfach, dann hat keine Anstellung und muss sehen, wie man klarkommt.
Das heißt, Sie müssen sich auch im Grunde selber managen und vermarkten und gucken, dass Sie an Jobs kommen und an Absolut. Engagements und sitzen den halben Tag am Computer und suchen? Oder wie sieht das aus?
Ja, also... Ja, einen halben Tag ist vielleicht zu viel gesagt, aber ja, es ist so, ja, natürlich. Also das ist ein ständiger Kampf. Man gewöhnt sich da schon auch dran. Man ist auch ein freischaffender Künstler, Musiker. Also wir sind da im selben Boot. Das macht es nicht unbedingt leichter. Und ich will das jetzt gar nicht schönen, weil das ist schwierig. Aber es hat natürlich auch diese Selbstbestimmung, die ich sehr gut finde. Also da ist natürlich auch dieser Freiheitspunkt, der nicht unwichtig ist. Wir können schon selber entscheiden. Und man muss natürlich entscheiden, manchmal auch einfach die Not, weil man das Geld braucht. Da muss man halt Sachen machen. Aber man muss in dem Bereich ganz viele Standbeine haben, weil immer was wegbricht, die ganze Zeit. Und dann muss man eben, darf man da nicht zusammenbrechen. Man darf nicht nur auf einem Pferd setzen.
Wie viele haben Sie denn im Moment?
Heieiei. Naja, also im Moment ist es nicht durch die Gastprofessur, das ist mein Hauptstandbein. Und dann sind die Konzerte das zweite. Im Moment habe ich 2, sage ich mal. Aber eigentlich, wenn jetzt im nächsten Jahr das dann weg ist, dann habe ich einen kleinen Musikschuljob, dann habe ich noch ein bisschen Lehrauftrag an der Hochschule, dann habe ich Noten, die ich schreibe für Schott, die vertrieben werden, dann habe ich die Konzerte, macht dann einen großen Anteil, Punkt, Punkt, Punkt. Also Workshops und so, also das sind dann schon 6, 7, 8.
Und spielen Sie auch noch in anderen Bands mit?
Mache ich fast gar nicht mehr.
Aber früher?
Früher schon. Da gibt es ein Problem, weil in dem Moment, das ist ein komisches Problem, aber es ist tatsächlich eins, wo man so ein bisschen profilierter ist und der Name so ein bisschen bekannter ist, kann man im Grunde nicht mehr in anderen Bands spielen, weil ich hatte den Fall, dass ich bei Maike Großmann mitgespielt habe und dann ein Veranstalter gesagt hat, er kann mich dann, mit meiner Band bucht er mich dann nicht, weil ich ja schon gespielt habe. Mhm. Das würde, der Schlagzeuger hatte dann 3 Wochen später da wieder ein Gig. Das ist halt so ein bisschen blöd. Dann, das funktioniert nicht so gut, leider.
Musik gibt's jetzt noch mal von Julia Hülsmann von ihrem Album Good Morning Midnight mit Sänger Roger Cicero, der ja sehr traurigerweise vor kurzem gestorben ist. Auch ein großer Verlust für Sie wahrscheinlich, ne?
Ja, das war ein echter Schock, muss ich sagen. Sehr, sehr traurig.
Good Morning Midnight ist Musik mit Texten von Emily Dickinson.
Genau.
Und wie sind Sie auf die eigentlich gekommen? Die kennt man doch hier nur, wenn man Amerikanistik studiert oder so.
In Amerika ist sie wahnsinnig bekannt.
Immer noch.
Ja, 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 immer noch. Also es ist ein bisschen eine praktische Erwägung gab es auch, nämlich Rechte. Es ist sehr schwer, an Rechte zu kommen, also Gedichte vertonen zu dürfen von Schreibern, die noch leben. Entweder wollen die das nicht oder der Verlag will das nicht oder die Erben wollen das nicht. Und das ist dann teilweise so schwierig, dass ich überlegt habe, jetzt gucke ich mal, wer schon lang genug tot ist. Ganz schlimm, es tut mir leid, aber so ist es. Und dann habe ich gesucht, da gibt es ja zum Glück auch eine Riesenauswahl und ganz tolle Sachen. Und dann bin ich auf einmal auf Emily Dickinson gestoßen, erst im Internet und dann habe ich mir dann Bücher gekauft.
Ich finde ja auch die Zeile Good Morning Midnight sehr schön.
Die ist so zeitlos, also die Gedichte sind so erstaunlich zeitlos bei dem Leben, was Emily Dickinson geführt hat, dieses nie aus Amherst rauskommen, nicht reisen, immer nur von Sehnsucht leben und ja, und es passt zum Jazzmusiker, dieses Good Morning Midnight, den Nacht zum Tag machen, die Nacht zum Tag machen.
Machen Sie das auch?
Zuweilen, absolut. Ja, das müssen wir ja, wenn wir Musiker sind und bis nachts spielen und dann manchmal auf Tour passiert es, dass man halt eben bis 1, bis 2 natürlich nach dem Gig noch wach ist und um 4 wird man aber schon zum Flughafen abgeholt. Das passiert.
Ja. Oder Sie müssen das Kind in die Schule bringen.
Absolut, deswegen, das ist natürlich sowieso die Realität, ja.
Das ist auch nicht so gewöhnlich, ne? Mit Familie und Kind und dann so einem Job, das alles unter einen Hut zu kriegen, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach.
Nee, das ist nicht ganz einfach und ich glaube, also unser Sohn ist auch so ein bisschen genervt, aber inzwischen ist er 12, kommt besser klar damit, kann auch das genießen, wenn wir ihn dann mal nach New York mitnehmen, sagt aber grundsätzlich, er hat keinen Bock mehr mit uns zu reisen und ist lieber zu Hause.
Good Morning Midnight, Julia Hülsmann, ihr Trio und Roger Cicero hier im Doppelkopf in HR2 Kultur.
Good morning, midnight, I'm coming home. They got tired of me, how could I offend? Good morning, midnight, I'm coming home. They got tired of me, how could I offend? Sunshine was a sweet place. I'd like to stay. Morning did not want me now. Good morning, midnight. I'm
der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Julia Hülsmann, Jazzpianistin, und Daniela Baumeister. Julia Hülsmann kommt nach Frankfurt in den HR-Sendesaal zum 47. Deutschen Jazzfestival Frankfurt mit einem Programm voller Beatles-Songs. Über die Beatles haben wir schon gesprochen, die Faszination Beatles und über ein Leben in Musik auch. Sie haben gerade den SWR Jazzpreis fürs Engagement für Arbeits- und Lebensbedingungen improvisierender Musikerin. Aber nicht nur das, sondern auch, weil sie dem Jazz in Europa richtungsweisende Impulse geben. Das klingt ja schon mal ziemlich gut, diese beiden Begründungen, oder?
Och ja, höre ich mir ganz gerne an, ja.
Sehen Sie sich auch so?
Das, kann man das über sich selber sagen? Das ist immer schwierig.
Ja, man kann sich ja bestätigen, wenn andere es schon mal vorher gesagt haben.
Also es ist so, irgendwie habe ich so das Gefühl, das läuft so ein bisschen von alleine. Mir ist das halt einfach sehr wichtig, was ich tue. Und also ich habe da so einen inneren Motor und ich mag das, was ich mache. Ich mache das sehr gerne. Ich bin da bestimmt auch so eine getriebene Person und stecke da sehr, sehr viel Energie rein und kann schlecht loslassen. Aber wenn es dann so ist, dass das dann auch von außen so positiv gesehen wird, finde ich das total gut. Und ich sehe das auch so. Ich kann das irgendwie auch bestätigen. Wobei bei diesem politischen Engagement finde ich es wahnsinnig wichtig zu betonen, dass ich da ein ganz kleiner Teil bin von einem ganz großen Auto mit ganz vielen Anhängern hinten dran. Also das sind einfach viele Menschen, die sich da inzwischen drum kümmern. Und ich habe da nur am Anfang sehr intensiv, aber eben nur am Anfang viel mitgearbeitet und habe jetzt sehr viel weniger Arbeit an der Stelle. Ich hätte es auch nicht anders nicht mehr machen können, weil es ehrenamtlich ist und irgendwann muss man Geld verdienen.
Wie wichtig sind denn diese Institutionen, zum Beispiel Union Deutscher Jazzmusiker und andere?
Total wichtig. Also
was machen die, wie helfen die, wie ist der Stellenwert? Weil Sie gerade sagen, politische Arbeit, reicht das dann tatsächlich auch in die Politik?
Ja, inzwischen reicht das in die Politik. Also es ist einfach das, was man heute so Lobbyarbeit nennt. Aber einfach auch ganz schlicht, das Bild in der Gesellschaft von Jazz muss sich auf lange Sicht verändern. Das dauert. Das ist jetzt nichts, was man so ganz schnell machen kann. Aber das ist wirklich eine Sache, die wichtig ist, weil ich glaube, in Deutschland ist die Verbindung, also das, was man bei Jazz im Kopf hat, ist, es ist anstrengend, das ist Free Jazz oder das ist Dixieland und verkopft. Und das, was Jazz alles sein kann, das ist ja ein wahnsinnig großer Sammelbegriff, ist so gar nicht klar. Und mir sind diese Grenzen ja auch gar nicht so wichtig. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es eine Kunstform ist, die wirklich, finde ich, für die Gesellschaft sehr wichtig ist. Und es gibt sehr viele Jazzmusiker, tolle Jazzmusiker in Deutschland. Es ist eine große Szene. Und deswegen ist es für die Politik auch wichtig, das zu wissen, erstens. Und dann dementsprechend zu schauen, wie kann man das unterstützen.
Also ganz konkret Förderung, Geld?
Ganz konkret Förderung, Geld, ja. Und heißt aber, das Geld kann in unterschiedliche Bereiche reinlaufen, wie einfach Strukturförderung. Also zum Beispiel dieser Spielstättenprogrammpreis, den es gibt. Das heißt, da werden Clubs, die ein qualitativ hochwertiges Programm machen, also die ein spannendes Musikprogramm machen im Jazz-Rock-Pop-Bereich, die können einen Preis bekommen. Das finde ich ganz wichtig. Es ist ein toller Anreiz. Da müsste noch mehr Geld reingesteckt werden. Das ist jetzt nur so ein Anfang. Es ist noch ein Tropfen auf den heißen Stein, aber eine gute Geste. Und das kommt vom Bund und das wäre ein Signal auch an die Länder, um da einfach mitzuziehen und zu sehen, oh, wir haben hier ja in unserer Stadt einen ganz spannenden Club, der ist gerade ausgezeichnet worden, den müssen wir uns mal genauer angucken, den müssen wir mal fördern. Und schon läuft es von mehreren Stellen.
Wie ist das denn, Ihr Sohn ist 12, wie ist das denn in der Schule mit Musikunterricht? findet da überhaupt was statt oder ist das alles Brachland?
Naja, also schwieriges Thema. Das hängt wie immer, wie in der Politik, auch in der Schule an Menschen, ne? An den einzelnen Leuten. Und das weiß man ja auch in der Schule, es ist immer so, da gibt es bestimmte Lehrer, die sind toll und andere, die sind jetzt nicht so motiviert. Mein Sohn ist jetzt gerade aus der Grundschule raus, in Berlin sind das 6 Jahre. Und da war der Musikunterricht so, naja, sag ich jetzt mal. Und er ist sehr musikalisch interessiert und spielt Klavier und war selber ziemlich frustriert, dass dieser Musikunterricht so ist. Und jetzt kommt er auf eine weiterführende Schule, auf ein Gymnasium und ist in einer Musikklasse. Heißt nicht, dass er jetzt irgendwie gedrillt wird, das ist einfach, da sind halt alle spielen ein Instrument und macht die Klasse ist die eigene Band. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Da geht es auch nicht drum, dass man jetzt wahnsinnig toll jugendmusiziert Wettbewerbe mitmacht, überhaupt nicht. Einfach nur, dass man Musik macht. Das heißt, es gibt es auch. Aber es ist nicht ganz leicht mit Musik in der Schule.
Ich höre schon raus, dass der Jazz irgendwo noch sehr viel mehr in der Gesellschaft verankert, als Normalität in der Gesellschaft verankert sein müsste. Nicht, dass man eben sagt, jetzt kommt ein großes Jazzkonzert, da gehen wir jetzt mal hin, sondern dass es eher in den Alltag gehört. Ist es in anderen Ländern denn besser, in Amerika zum Beispiel?
Naja, ich glaube, Länder sind halt natürlich immer die skandinavischen. Mhm. Die machen das schon anders. Und da ist schon eine andere Förderstruktur. Das wird anders ernst genommen. Und ist bestimmt auch nicht alles Gold. Aber ich glaube, da kann man sich eine ganze Menge von abgucken.
Da war doch, glaube ich, auch mal ein Album von Esbjörn Svensson, dem Jazzpianisten in den Popcharts Nummer 1. Das geht, glaube ich, nur in Schweden.
Das glaube ich auch. Wobei, ich habe mal, in Polen gab es auch Anna-Maria Jopek, ist eine Sängerin, die da sehr bekannt ist. Und die hat ist eigentlich eine Jazzsängerin, die war auch in den Charts oben mit einer Pat Metheny-CD. Ja, das kann schon passieren. Also das ist natürlich in Deutschland vergleichsweise undenkbar. Aber wenn diese Genres auch nicht mehr so ganz klar getrennt werden, könnte das schon auch mal passieren.
Dann machen wir doch hier den Aufruf. Hören Sie doch mal bitte besser hin, wenn viel Jazz läuft. Und Jazz ist viel mehr als nur schräge Töne und Dixieland. Mhm. Zum Beispiel, wenn Julia Hülsmann spielt. Und das übertragen wir auch hier in HR2 Kultur dann am 29. Oktober ab 19 Uhr im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Müssen Sie eigentlich noch viel üben?
Ach ja, na klar. Üben ist immer wichtig.
Gibt es Stücke, die Sie nicht spielen können, wo Sie sich wirklich hinsetzen müssen und richtig üben?
Aber mit Sicherheit, da gibt es eine ganze Menge Stücke, die ich nicht spielen kann und wo ich mich richtig hinsetzen muss. Ich glaube, das würde jetzt wahrscheinlich auch jeder Pianist oder jeder Instrumentalist sagen. Das ist einfach so. Also es gibt Sachen, die sind wirklich sehr, sehr schwer. Es ist schon so, dass ich mir meine Musik aber auch so gebaut habe, dass es, also das sind keine Rachmaninow-Sachen. Da geht es um was anderes. Mm. Also mich interessiert auch das Virtuosentum an sich nur so nicht. Ja, also Virtuosität um der Virtuosität wegen. Also ich mag, wenn das musikalisch sinnvoll ist, dann ist es super. Ja, aber das bin ich jetzt nicht notwendigerweise.
Was sind Sie denn, wenn Sie nicht am Klavier sitzen? Was machen Sie sonst?
Eieiei, was mache ich denn sonst? Ach gerne. Ja, doch, ich mache etwas sehr gerne, das habe ich entdeckt für mich. Wir haben eine Erdgeschosswohnung und haben einen kleinen Vorgarten. Das finde ich in Berlin das ist eine Seltenheit. Und ich bin da noch nicht gut drin, aber ich werde immer besser im Gärtnern. Also ich finde es ganz toll, da zu sitzen oft oder zu knien und in der Erde rumzuwühlen und mich daran zu freuen, wenn meine Hortensien dann toll wachsen.
Aber aufpassen, dass den Händen nichts passiert dann.
Ach, bei der Erde, kein Problem.
Ja. Möchten Sie denn, dass Paul McCartney hört, was Sie aus seinen Songs gemacht haben und dass er dann vielleicht auch mal sagt, das gefällt mir oder nicht?
Oh ja, das fände ich total spannend.
Schicken Sie es ihm?
Ach, wenn ich wüsste, wo ich es hinschicken sollte, ja.
Ja gut, wo Paul McCartney Liverpool kommt wahrscheinlich an.
Kommt
oder
an, ne?
Ja, oder London. Oder
einfach nur Paul McCartney.
Was kommt denn nach den Beatles? Haben Sie schon neue Pläne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist vielleicht auch so eins meiner Probleme. Ich habe immer viel zu viele Pläne und viel zu viele Projekte, an denen ich gleichzeitig arbeite. Und unsere neue CD kommt raus im nächsten Jahr, Trio-CD im Frühling. Dann sind wir auf Tour und dann habe ich ein Duo mit Torun Eriksen. Ich habe ein Oktett mit drei Sängerinnen, weil ich ja so Gesang so mag. Also habe ich direkt mal es übertrieben und mir drei eingeladen und mit Streichern dabei. Und da sind wir auch auf ein paar Festivals. Also da gibt's ganz viel.
Ich habe den Eindruck, das Musikerinnenleben bekommt Ihnen gut und es läuft auch alles ganz ordentlich und macht glücklich.
Ich kann das im Moment so unterschreiben. Ich bin total zufrieden und sehr dankbar dafür, dass ich das so machen darf, ja.
Und wir freuen uns sehr, dass Sie kommen nach Frankfurt zum 47. Deutschen Jazzfestival Frankfurt am 29. Oktober im HR-Sendesaal oder hier in HR2 Kultur. Die Pianistin Julia Hülsmann mit ihrem Trio, einem Gitarristen und einem Sänger und einem Programm voller Beatles-Songs. Vielen Dank für das Gespräch im Doppelkopf.
Sehr
gerne. Mir viel Spaß gemacht. Und Danke. Ich hoffe, alles Weitere macht noch genauso viel Spaß bei Ihnen. Alles Gute.
Dankeschön.
Und wir hören noch ein letztes Stück von Julia Hülsmann, jetzt mit Quartett. Und das ist die ausgleichende Gerechtigkeit, komponiert von ihrem Mann, Marc Müllenbauer.
Genau. Das hat irgendwie eine ganz tolle meditative Hookline und ist eigentlich ein sehr eigenartiges Stück und faszinierend.
Das Julia Hülsmann Quartett. Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen Tag, machen Sie es gut.